zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Vielen herzlichen Dank und schönen guten Abend. Vielen Dank für diese Einladung, hier über dieses wichtige Thema zu sprechen: Musik und Religion als Impuls für den gesellschaftlichen Wandel. Ich hatte heute den ganzen Tag Proben für unser nächstes Konzert am Dienstag, deswegen leider alle spannenden Vorträge zu Laudato Si verpasst. Wenn ich aber die Liste meiner Vorredner sehe, sehe ich mich bekräftigt, mich jetzt auf die Musik tatsächlich zu konzentrieren und die theologischen Exkurse zu begrenzen. Musik und Religion sind zutiefst menschlich. Bevor die ersten Dörfer und Städte entstanden, baute der Mensch vor rund 11.000 Jahren erstmal Tempel. Die ältesten Musikinstrumente, die uns erhalten sind, sind über 35.000 Jahre alt. Flöten aus Schwanenknochen, gefunden auf der Schwäbischen Alb, hier in Deutschland. Deutschland war damals schon ein Musikland. Die Neurowissenschaft und die Paläomusikologie zeigen uns inzwischen, dass Musik und Sprache sich beim Menschen gleichzeitig entwickelt haben. Womöglich ist Musikalität sogar die Bedingung für die Sprachentwicklung gewesen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Musik ist nicht nice to have, sie ist keine verzichtbare Zusatzaktivität. Musik ist im Zentrum des Menschseins, ist etwas, das uns definiert. Das Feld ist zu komplex, um hier betreten zu werden, aber ein kleines Beispiel zur Verdeutlichung. Die Art, wie wir Menschen mit unseren Säuglingen kommunizieren. Sie ist nämlich weltweit und in allen Kulturkreisen, in allen Sprachen gleich. Wir erhöhen die Stimme etwas und übertreiben die melodische Linie, die Konturen unserer Sprache. Wir betonen sozusagen die Musikalität der Sprache. Unsere Kinder lernen ihre Muttersprache in erster Linie als musikalische Sprache, lange bevor die Wörter überhaupt anfangen, Sinn zu ergeben. Und das ist der Punkt, an dem wir der Bibel mit einem kleinen Augenzwinkern tatsächlich widersprechen dürfen. Am Anfang war nicht das Wort, am Anfang war die Musik. Aber Musik und Religion haben eben dieses gemeinsam. Sie sind zutiefst menschlich und appellieren direkt an unseren Emotionen. Was sie unterscheidet? Musik erhebt im Gegensatz zur Religion keinen moralischen Anspruch. Ein zweiter wichtiger Unterschied auch, wenn sie tatsächlich eine Macht über die Menschen hat, haben Musik und die Musikwelt keinen Machtanspruch. Leider könnte man als Musiker sagen, natürlich. In der Frage, die uns heute bewegt, möchte ich in erster Linie die Impulse aus der Musikwelt, insbesondere der klassischen Musik, beleuchten und mögliche Parallelen und Unterschiede zum kirchlichen Ansatz, dem des Papstes Franziskus in Laudato Si. Die erste Frage wäre, sollte sich die Musikwelt überhaupt für die Klimakrise engagieren und wie, wenn ja? Auch wenn sie gerade wieder vom mächtigsten Mann der Welt auf offener Bühne geleugnet wurde, die Klimakrise ist real. Sie ist menschengemacht. Sie wird jeden Tag immer spürbarer und an dem Tag, an dem sie nicht mehr zu leugnen sein wird, wird es wahrscheinlich zu spät sein, sie erfolgreich abzuwenden. Das ist ein Punkt, wo der Ansatz von Laudato Si eine große Schwäche aufweist. Etwas, das zu oft übersehen und zu selten thematisiert wird. Wir müssen die Erde so erhalten und pflegen, nicht nur, weil sie schön ist und weil sie Gottes Geschenk an uns ist, sondern damit sie für uns bewohnbar bleibt. Also ist die Antwort auf die Frage ein klares Ja. Die Musikwelt muss sich engagieren, aus moralischen Gründen natürlich, aber auch, weil die Musikindustrie eine Klimabilanz aufweist, die nach Korrektur verlangt. Die Krise kann auch ökonomisch für unser Industriezweig bedrohlich werden. Vermehrte und heftigere Naturkatastrophen, eine verfehlte Transformation unserer Industrien belasten öffentliche Haushalte. Und Kultur gehört dann oft zu den Sektoren, auf denen der Rotstift zuerst fällt. Wie kann die klassische Musikwelt auf das Klimathema aufmerksam machen und einen positiven Einfluss auf die Menschen und auf die Gesellschaft haben? Ich möchte hier Dr. Marcel Nikolaus zitieren, Meeresphysiker am Alfred-Wegener-Institut. Was einen Betroffener macht, ist zu sehen, wie schwer es ist, dass das trotz des guten Wissens zu kommunizieren und in Handlung zu bringen. Dass es wirklich so ist, das habe ich über die letzten Jahrzehnte in meiner Arbeit gelernt. Fakten und Wissen helfen nicht. Erst Betroffenheit führt dazu, dass Leute handeln. Emotionen sind die stärkste Waffe, wenn man Menschen zu etwas bewegen möchte. Das haben Populisten leider sehr viel früher als alle anderen kapiert. Deren Rhetorik ist aber in erster Linie negativ. In unserem Fall heißt es, man will euch euer Auto, euer Fleisch, euer Wohlstand wegnehmen. Dass Emotionen wirken, das sehen wir jede Minute in den sozialen Medien. Angst, Empörung, Ablehnung, Verwirrung, Aggression. Diese negativen Emotionen sollen in uns eine Reaktion herbeiführen, uns zu einer kurzfristigen Handlung bewegen. Auf Neudeutsch, sie triggern uns. Man könnte etwas mutlos werden im Angesicht dieser Macht. Auch deswegen, weil sich zu viele Politikerinnen und Politiker, die eigentlich nicht zu den Populisten zählen oder zählen sollten, sich dieser Werkzeuge bedienen. Und das ist, wie wir in unseren Demokratien sehen, ein zweischneidiges Schwert. Negative Emotionen behindern zum Beispiel unsere Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Das ist bei der Frage des Klimawandels fatal. Aber gerade hier können wir als Künstler ansetzen und positive Impulse setzen. Die Menschen kommen zu uns nämlich in der Regel, um Positives zu erleben. Niemand kauft eine Konzertkarte, um per se getriggert zu werden. Das setzt aber auch voraus, dass wir uns ganz besonders als klassische MusikerInnen für ein breites und diverses Publikum öffnen. Das ist eben die Kraft und eine Besonderheit der klassischen Musik. Sie spricht Menschen aller Gesellschaftsschichten an, Menschen mit den verschiedensten politischen Einstellungen. Es ist in den letzten Jahrzehnten schon einiges geschehen, um die klassische Musik nahbarer zu machen. Genug ist es sicher noch nicht. Aber wir sehen hier ganz deutlich, warum wir einerseits in der Pflicht sind, ein diverses, inklusives Publikum anzusprechen, eben nicht nur eine Elite. Andererseits, warum es so wichtig ist, dass der Musikbetrieb öffentlich finanziert bleibt. Er ist ein öffentlicher Dienst, ein Dienst an die Gesellschaft. Eine mangelnde staatliche Finanzierung macht es zwangsläufig elitär und schadet dadurch der ganzen Gesellschaft. An dieser Stelle möchte ich einen Verweis an die Studie Kultur und Demokratie, die Evidenz aus dem Jahre 2023, die für die EU-Kommission erstellt worden ist, zum Wert von Kultur für die Gesellschaft. Die positive Kraft der Musik kann durchaus von Nutzen sein. Positive Emotionen sind nämlich nachhaltiger. Sie haben zwar nicht die Schockwirkung, die zu schnellen Reaktionen führt, aber sie beeinflussen langfristig Motivation und Handlungsfähigkeit. Warum ist das eine gute Nachricht? Weil wir durchaus als MusikerInnen einiges in unsere Konzerte packen können, das auf ein komplexes Thema wie der Klimawandel verweisen kann, das zum Denken anregen kann, Betroffenheit auslösen oder einfach positiv berühren kann. Unsere Konzertbesucherinnen und Besucher kriegen sozusagen ein kleines Extra zu ihrem rein musikalischen Erlebnis, mehr oder weniger bewusst. Das fängt bei den einfachsten Ideen an. Es gibt viele Musikwerke, die auf die Schönheit und den Wert der Schöpfung hinweisen. Beethovens Pastorale, Vivaldis Vier Jahreszeiten, Haydns Schöpfung oder Richard Strauss' Alpensinfonie. Da sind wir gefragt, als künstlerisch Verantwortlichen zwischen Dramaturgie und musikalischer Leitung Programme zu entwerfen, die nicht nur musikalisch ansprechend sind, sondern auch noch mehr oder weniger klar und bewusst eine Botschaft enthalten. Musik ist auch ein Spiegel der Gesellschaft und es ist bezeichnend, wie viele Komponistinnen und Komponisten heutzutage sich mit der Umweltthematik beschäftigen und sie in ihre Werke einfließen lassen. Ein paar Beispiele. Direkte Verweise wie in Tipping Points, Kipppunkte von Rachel Portman oder in Lanzis, eine klimatische Trilogie zur Eiskappenschmelze von Camille Pépin. Das Schlagzeugkonzert Leviathan von John Tsatas, das wir vor einem Jahr mit den Müncher Sinfonikern und Alexei Gerasimes aufgeführt haben. Für dieses Werk wurde gezielt Ozeanmüll gesammelt und darauf gespielt. Das Werk ist so toll, dass das Publikum jedes Mal ausrastet. Positive Emotionen und eine Botschaft. In dem Fall hatten wir eine Meeresbiologin von Greenpeace Deutschland für die Konzerteinführung eingeladen und auch ihre Worte waren so positiv und faszinierend, dass das Konzert 10 Minuten später anfangen musste. Ein letztes Beispiel, das inzwischen ein internationaler Hit geworden ist, den Komponisten haben wir hier im Raum, das ist das Recycling-Konzerto von Gregor Meyerhofer. Für sein Schlagzeugkonzert hat er ebenfalls auf faszinierender Weise Müll in Musikinstrumente verwandelt. Wir sind also gefragt, subtil und ansprechend diese Thematik in unsere Konzertprogramme einfließen zu lassen. Und das macht übrigens viel Spaß. KünstlerInnen sind Bürger. Meinungsfreiheit gilt auch für sie. Auch die Freiheit, sich oder sich nicht zu engagieren, aus welchem Grund auch immer. In erster Linie Ölkonzernen haben es grandios geschafft, die Verantwortung von sich selbst auf den Einzelnen umzulenken. Umso schöner ist es zu sehen, dass die OrchestermusikerInnen in Deutschland die Klugheit besitzen, das Problem von der systemischen Seite aus anzugehen. Und das als Kollektiv, als Orchester des Wandels. Alle Orchester und Opernhäuser stehen nämlich vor ähnlichen Problematiken. Die Lösungen werden auch ähnlich sein. Das setzt auch ein Zeichen, einen Impuls in die Gesellschaft. Ein Beispiel, in dem Fall aus Aarhus, Dänemark. Dort werden keine Blumen mehr am Ende des Konzertes geschenkt. Die Spielzeiten der Orchester finden ja in der Regel in Jahreszeiten statt, in denen Blumen in unseren Breiten gar nicht wachsen. In Aarhus kriegt man stattdessen einen Baum aus recycelter Pappe als Symbol für einen gepflanzten Baum. Und die Pflanzung erfolgt dann über eine Partnerstiftung. Dort habe ich nicht nur schöne Konzerte dirigiert, sondern bin inzwischen stolzer Besitzer von 3 Bäumen. Ja. Auch bei den Münchner Sinfonikern zum Beispiel gibt es seit dieser Spielzeit keine Blumen mehr, sondern recycelte Kerzen aus einer Behindertenwerkstatt. Nachhaltigkeit und Inklusion. Das sind sichtbare Zeichen, die auch Konzertgänger inspirieren können. Von den tollen Ideen und Lösungen, die vom Orchester des Wandels kommen, lasse ich aber nachher Uli Haider im nächsten Vortrag erzählen. Unser Geschäft ist sehr stark international. Reisen zum Beispiel gehört dazu. Ein Solist, eine Dirigentin hat einen höheren Marktwert, wenn sie und er in den wichtigen Metropolen dieser Welt auftritt. Es heißt ja auch Weltkarriere. Die Orchester und Opernhäuser müssen in Paris, London, New York, Shanghai und Tokio präsent sein, wenn sie zur Weltspitze gehören wollen. Es ist momentan nicht absehbar, dass dieses System sich bald ändern wird. Niemand will der Erste sein, der nicht mehr reist. Solistinnen und Dirigenten würden ihre Karriere womöglich sabotieren, wenn sie Reisen ablehnen würden. Aber trotzdem gibt es Lösungsversuche. Manche skandinavischen Orchester laden zum Beispiel nur noch GastkünstlerInnen ein, die mit dem Zug anreisen können. Dass ich als Chefdirigent der Münchner Sinfoniker mit dem Fahrrad zu Proben und Konzerten fahren kann, ist ein Glücksfall, aber es ist vor allem eine Seltenheit. Sich engagieren und andere Menschen inspirieren können aber auch einzelne Musikerinnen, wie zum Beispiel die Cellistin Tanja Tetzlaff mit ihrem Filmprojekt Suiten für eine verwundete Welt, in dem sie Bachs 6 Suiten für Solocello an von Klimawandel bedrohten und vom Klimakatastrophen bereits zerstörten Orten spielt. Wir kommen so zurück zum Anfang. Erst Betroffenheit führt dazu, dass Leute handeln. Ich kann diesen Vortrag nicht abschließen, ohne ein wichtiges Thema anzusprechen, das ich für ausschlaggebend halte. Feminismus bzw. Ökofeminismus. Dass diese Thematik von Franziskus weitestgehend ausgelassen wurde, ist schade, aber nicht unbedingt verwunderlich. Es ist fraglich, ob eine Kirche das Patriarchat überhaupt in Frage stellen kann. Aber auch hier können wir als MusikerInnen deutliche und positive Impulse setzen. In Bezug auf Dirigentinnen zum Beispiel hat sich in der Klassikwelt schon einiges getan. Bei KomponistInnen ist es noch ein etwas weiterer Weg. Aber auch die Struktur unseres Geschäftsmodells ist, wie die meisten anderen auch, immer noch stark auf Männer ausgerichtet und muss nachhaltig geändert werden. warum wir uns für die Gleichberechtigung stark machen und auch da Impulse setzen sollen, um mit Franziskus und mit der Bibel zu sprechen, weil es moralisch richtig ist, weil wir alle Geschöpfe Gottes sind und weil er uns als Mann und Frau geschaffen hat. Aber auch, weil wir sonst 50% aller Talente in der Musikwelt und in der Welt überhaupt vermissen würden. In der menschengemachten Klimakrise zeigt sich eine einfache Rechnung. Statistisch gesehen haben Männer einen größeren Anteil am Problem, während Frauen häufiger Teil der Lösung sind. Mein letzter Punkt heute Abend, die Grenzen. Musik und Religion können, wie wir gesehen haben, Impulse in die Gesellschaft setzen und einen klaren und messbaren Effekt haben. Beide können und sollen Menschen inspirieren. Beide wollen alle Menschen ansprechen, unabhängig vom sozialen Status und von der Herkunft. Diesbezüglich sind ihre Grenzen oft selbst auferlegt und dadurch auch überwindbar. Aber die deutlichere Grenze ist da, wo die Entscheidungen getroffen werden, in der Politik nämlich. Im Falle der Kunst ist es relativ einfach zu verstehen. Solange meine Aktion unpolitisch bleibt oder zu bleiben scheint, beziehungsweise nicht mit klarer Kritik oder Forderungen an die Politik gekoppelt ist, ist sie auf alle Fälle akzeptabel oder gar willkommen. Viele Maßnahmen sind nämlich auch ökonomisch sinnvoll. Als Verantwortungsträger habe ich eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, aber auch gegenüber meiner Musikerinnen und Musikern, die Institution, die ich leite, nicht zu gefährden. Immer noch entscheiden Politiker, Menschen, über unsere Finanzierung. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Der Vorteil aber der Musik, sie muss sich nicht mit Wörtern bedienen. Sie kann auf Dinge verweisen, ohne sie anzusprechen. Auf diese Art kann sie wunderbar subversiv wirken. Musik und Religion sind zutiefst menschlich. Sie berühren uns und geben uns Trost und Orientierung. Beide sprechen zu dem Einzelnen, können uns aber auch verbinden, Hoffnung wecken und die Schönheit der Schöpfung erfahrbar machen. Gerade in der Klimakrise mit ihrer Komplexität und in einer lauten Welt brauchen wir diese positiven Impulse. Fakten reichen eben nicht aus. Menschen müssen berührt werden. Die Musikwelt kann in dieser Frage auch Vorbild sein, durch nachhaltiges Handeln, durch Programme, durch Künstlerinnen und Künstler, die als Botschafter auftreten, durch eine aktive Öffnung zur Welt in ihrer Vielfalt und Diversität. Es ist wie in der Musik, erst die Summe der Instrumente macht die Harmonie. Die Bewältigung der Klimakrise ist eine Gemeinschaftsaufgabe und wir alle sind Teil dieses Orchesters. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.